Machen wir weiter. Immer noch Top 2. Und würden jetzt weitermachen, Punkt 7. Nee, was also 7 hatten wir gerade, ne? 8.
Ja, 7 hatten wir gerade und ich wollte eigentlich nochmal darauf hinweisen, dass wir morgen dazu ja auch nochmal eine Besprechung oder einen Slot im gemeinsamen Fachausschuss dazu haben, insbesondere was die Frage angeht, von welcher Seite man sich jetzt diesem Gleichlauf der beiden unterschiedlichen Betrachtungsweisen in Bezug auf die Abgrenzung der Reporting Entity nähert. Das kann vielleicht auch nochmal Einfluss auf den einen oder anderen Zungenschlag in der Formulierung zu dem Vorschlag 7 haben.
Thomas, nochmal grundsätzlich, wir machen, das Ding soll möglichst schnell jetzt fertig werden. Ja, also wir können sicherlich dann nochmal Rückkopplung haben. Und generell machen wir das Ding heute rund machen. Ja.
Die Nummer 8 befasst sich mit dem Thema Wertschöpfungskette und der Nutzung von geschätzten Daten. Wir haben den ESRS ja an der einen oder anderen Stelle die Vorgabe, dass Primärdaten den Sekundärdaten vorzuziehen sind. Insbesondere in ESRS 1 steht, dass was die Daten oder was Informationen aus der Wertschöpfungskette angeht, dass man sich auf Sekundärdaten stürzen darf oder verlassen darf, erst dann, wenn man sogenannten Reasonable Effort angestellt hat, um die Primärdaten zu bekommen. Ja, also der Rückgriff auf die Sekundärdaten ist nur dann möglich, wenn man vorher Reasonable Effort betrieben hat. In dem Vorschlag zur Position 8 haben wir jetzt formuliert, auch basierend auf dem, was wir vom Fachausschuss gehört haben, dass diese Hürde zu hoch ist. Und dass man die, ja, also will ich nicht sagen, nicht abschaffen, aber bedeutend heruntersenken soll, damit der Rückgriff auf solche Branchen-Estimates beispielsweise, dass das auch notwendig ist, ohne vorher in vielen Fällen Reasonable Effort angestellt zu haben, um dann festzustellen, es geht nicht. Das würde das Leben der Anwender durchaus erleichtern. Und wie gesagt, das Problem ist auch, was ich gehört habe, ist, dass man den Reasonable Effort anstellt und dann hinterher feststellt, ja, es geht nicht. Und aus dem Grunde haben wir das hier in der Nummer 8 auch vorgeschlagen. Genau, ist auch ich habe es nicht eingeblendet, tut mir leid, aber ich hoffe, es konnten mir alle folgen. Ich mache das nochmal schnell. So, hier ist es. So, gibt es dazu Rückmeldungen, Änderungswünsche, Nicolette?
Also nochmal, das bezieht sich jetzt auch wirklich nur auf die Estimates in der Value Chain, ne? Ist das richtig? Weil wir haben natürlich so wunderbare Themen auch mit Estimates bezogen auf Own Operations, allein schon bei Gehaltsangaben etc., wo dann in irgendeinem Standort das nicht erhoben werden kann, rechtzeitig oder man ist. Eigentlich könnte man, aber. Und dann wird halt doch dann, na, werden dann 2, 3 Monate vielleicht doch geschätzt. Also das fände ich nicht gut, wenn man das auf andere Themen ausdehnt. Bei Scope 3 kann ich das nachvollziehen.
Nee.
Genau.
Okay, danke. Also ich sehe jetzt, du hast jetzt kein, du wärst fein mit der Formulierung, Nicolette.
Ja.
Dann gehe ich mal weiter in der Reihe, Alexandra.
Ja, ich weiß nicht. Also ich sehe die Notwendigkeit ehrlicherweise nicht so wirklich, weil wir haben ja hier den Zusatz des angemessenen Aufwands, der ja im Prinzip in die Richtung geht, dass das begrenzt ist, ja, und dass eben immer die besten verfügbaren Daten benutzt werden sollen, ja. Und wenn, also ich glaube, ich wäre dabei, das irgendwie nochmal praktisch ein bisschen zu entkräften. Aber jetzt gänzlich darauf zu verzichten, finde ich insofern schwierig, weil das ein Stück weit suggeriert, dass es, was das angeht, keine Weiterentwicklung gibt. Ja, also keine Verbesserung. Und also insofern finde ich es schwierig zu sagen, dass man diese Bedingungen sozusagen komplett weglässt.
Okay. Ich sag mal, wir haben ja zwei Vorschläge drin, ne? Das erste ist, strongly recommend that ESS allow estimates with regard to the value chain without such a condition, das heißt Streichung dieser Bedingung, und sagen aber zumindest aber, sollte die Option oder die Möglichkeit auf Sekundärdaten in der Wertschöpfungskette zurückzugreifen vereinfacht werden. Also die Hürde sollte zumindest herabgesetzt werden. Ja, Klaus?
Ja, ich würde gerne einen Punkt hier noch einbringen. Die derzeitige Regelung ist Trickle-Down by Design. Das ist genau der Trigger, der dazu führt, dass also viele Unternehmen endlose Fragebögen an ihre Subcos rausgeschickt haben, an ihre Lieferanten rausgeschickt haben. Und bei diesem Event Anfang Februar die Mittelständler sich beklagt haben, dass sie jetzt jedes Wochenende da sitzen und Fragebögen beantworten. Quer durch das Feld der ESG-Themen, allen voran natürlich mit der Frage zu Energieverbrauch und Klimaschutz. Ja, das ist da ist eine richtige Welle durchs Land geschwappt, einfach weil natürlich das dazu führt, dass alle sagen, okay, wenn ich Primary Data machen muss, dann muss ich meine Subcos fragen. Die wissen zwar genauso wenig, im Zweifelsfalle, weil die ja auch noch mal ihre Subcos wieder fragen müssen, aber dann ist es zumindest das Primary und ich kann sagen, was ich mache. Und das ist halt, das ist nachvollziehbar in der Intention, aber führt halt zu unheimlich viel Aufwand, insbesondere weil es für die meisten Themen eben keine etablierten Austauschformate oder Schnittstellen gibt. Ja, da gibt es, da existiert nichts, das wird halt alles dann von Hand durchgereicht. Ja, also deswegen die Forderung würde nur dann funktionieren, wenn man vorher mal, ich sag mal, das Thema Datenaustausch gefördert hätte, statt es jetzt darüber zu erzwingen. Also ich würde mir wünschen, dass wir hier genau diesen Punkt reinbringen, dass das eben, so wie die Regelung jetzt ist, ein extremer Trigger für Trickle-Down-Effekte ist und dass deswegen bei allem Streben für Datenqualität hier eine Öffnungsklausel rein muss.
Okay, das kann man einmal oben als Argument noch bringen und auch unten in dem Kasten, ne, wo wir die Vorteile der Regelung oder des Vorschlags mit auflisten. Das wäre in beiden möglich, das zu sagen. Und jetzt nochmal zurückkommt auf den Einwand von Alexandra mit dem Streichen dieser Optionen, was ja sozusagen unsere Strong Recommendation ist. Also sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Alexander hat sich dagegen ausgesprochen. Wie sehen das die anderen?
Wenn ich noch darf,
Ja.
dann würde ich darauf antworten, es ist gut, wenn die Unternehmen schlichtweg sagen können, wie viel Primärdaten haben sie verwendet und wie viel ist geschätzt. Ich glaube, hier ist rein die Transparenz bereits qualitätsfördernd. And that's it. Ich sollte es einfach offen lassen. Du darfst das schätzen, man darf das schätzen, im Zweifelsfall auch mit Industriedurchschnitten oder Verbandswerten. Das gibt ja auch viele Verbände, die vielleicht dann eine Statistik für ihren Verband liefern könnten. Das ist die Richtung, die man da ansteuern kann. Aber man sollte nicht diesen Zwang ausüben. Und gerne dann mit der Aufforderung an der Stelle tatsächlich transparent darzustellen, wie viel Prozent der Daten geschätzt sind und wie viele auf Primärdaten beruhen. Weil das kann ich ja dann immer wissen.
Okay, ich habe jetzt nonverbal Zustimmung bei zwei Leuten gesehen. Bei drei. Es hat Alexander nochmal die Hand gehoben.
Aber ich meine, Schätzungen sind doch in jedem Fall möglich. Die sind doch gar nicht ausgeschlossen. Ja, die sind doch nur sozusagen dann ausgeschlossen, wenn mit einem angemessenen Aufwand eben Primärdaten erhoben werden können. Also insofern haben wir doch hier eine Möglichkeit. Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann zahlt doch auch der, ich sag mal, andere Punkt ein, den Trickle-Down-Effekt nochmal zu begrenzen, ja, über den VSME, auch noch darauf ein. Also,
was ja, aber also, ne? Oder? Es gibt keinen Prüfer, der mir sagen würde, dass das Verschicken eines Fragebogens an meine Supplier kein angemessener Aufwand wäre. Das ist halt der Punkt. Das ist für das Unternehmen, was berichtet, ist, ich schicke meinen Fragebogen raus, immer in der Größenordnung dessen, was man tendenziell als der Regelung angemessener Aufwand vertreten würde. Selbst wenn wir hier in unserem Fall von 130.000 Suppliern sprechen, wäre das an der Regelung angemessener Aufwand. Ist das intendiert? Nein, ist es eigentlich nicht. Ist es sinnvoll? Das ist auch nicht. Also diese Aufwandsklausel ist zu schwach.
Ich verstehe das schon, aber wenn man irgendwie den Anspruch hat, sozusagen sich über die Transparenzanforderungen auch weiterzuentwickeln, ja, also sich zu verbessern, und dazu gehören nun mal auch, finde ich, belastbare Daten, dann haben wir das damit ja ausgehebelt, beziehungsweise ich sag mal, überlassen das naja, also dem Ambitionsgrad der einzelnen Unternehmen. Und da weiß ich nicht, ob das reicht, weil ne, diese, das wissen wir alle, dass diese, ich sag mal, freiwilligen Dinge und Selbstverpflichtungen bei uns nicht so super gut funktionieren.
Kathi?
Ja, danke. Ich habe jetzt vielleicht die ersten Minuten nicht mitbekommen, weil ich gerade Büro wechseln musste. Aber ich wollte den Punkt, den Klaus gerade gemacht hat, nur noch mal bestätigen, wirklich auch aus den vielen Diskussionen mit KMUs, mit den Zulieferunternehmen, die genau diesen Punkt als problematisch ansehen. Und das ist eben auch der Grad der Vereinheitlichung, ist noch extrem gering. Die Anforderungen sind sehr unterschiedlich. Diese Vielfalt an Fragebögen, die dort zu bewältigen ist, das ist genau das Problem für ganz, ganz viele Unternehmen. Und dort wirklich eine Erleichterung zu schaffen, funktioniert eben nicht über die Value Chain Cap, weil dann bleibt trotzdem, dass die Bedingung bestehen für die großen Unternehmen oder die Verpflichtung, bestimmte Informationen zu liefern. Und wir hatten das auch in der Diskussion gesehen, wie effektiv die Value Chain Cap ist, nämlich wahrscheinlich wenig, weil es trotzdem andere Informationen bedarf, die dann als branchentypische Informationen abgefragt werden. Und das Problem bliebe also bestehen. Und die Lösung ist wirklich dann nur gegeben, wenn man bei den großen Unternehmen, bei den Anforderungen an die großen Unternehmen entsprechend ansetzt und dort diese Möglichkeiten bietet, auf den Versand des Fragebogens zu verzichten, der im Zweifelsfall eben auch nicht zu besseren oder tollen Informationen führt. Also das nur noch mal aus der Sicht von den Unternehmen, die Fragebögen bekommen. Danke.
Danke, Kathi. Martin?
Kathi, da ist nämlich der entscheidende Punkt, den du gerade sagtest. Es ist ja gar nicht sichergestellt, dass wir dann unbedingt so viel bessere Informationen haben. Und dafür den ganzen Aufwand, die Fragebögen muss jemand entwickeln, die müssen verschickt werden, die müssen auf anderen in der Lieferkette bearbeitet werden, die müssen getrackt werden. Und deswegen, ich bin da auch voll bei Klaus. Und wenn wir, ich sag mal, die Akzeptanz von diesem Ganzen hier erhöhen wollen, muss es ja auch Vereinfachungen geben. Und wenn wir die an der Stelle haben, dann sollen wir die auch nutzen.
Okay. Wenn ich nur kurz einen Punkt ergänzen darf, Stichwort Akzeptanz, also da bin ich Martin dir sehr dankbar. Es geht doch letztlich darum, dass wir uns stetig verbessern in der Berichterstattung mit belastbaren Schätzungen. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig. Und ich glaube, jedes Unternehmen, das sozusagen Jahr für Jahr Feedback zu einzelnen Teilen bekommt und dort aufgefordert wird, präziser zu agieren, wird natürlich dort nachlegen. Aber ich glaube, es geht gerade um die ersten Schritte. Und wenn ich hier relativ viel erläutern muss, wie ich bestimmte Dinge beschreibe oder in dem Fall schätze, dann führt das zu einem erheblichen Zusatzaufwand, der im Vergleich zum Mehrwert nicht im Verhältnis steht. Und deswegen würde ich stark dafür plädieren, hierfür zu einer Vereinfachung zu kommen, damit wir auch nicht die klassischen, schon reflexartigen Reaktionen, dass wir denen so ein bisschen entgegenwirken können. Und das ist ganz klassisch jetzt gerade bei KMUs, die dann hier reagieren, ohne dass der Mehrwert jetzt so gravierend ist. Also der zusätzliche Mehrwert, der kompensiert nicht den verhältnismäßig signifikanten erhöhten Mehraufwand. Danke.
Dann versuche ich nochmal zusammenzufassen. Es ist überwiegend so, dass der Tenor dieser Empfehlung geteilt wird von den Fachausschussmitgliedern. Alexandra sieht das anders. Klaus hat vorgeschlagen, noch den Trickle-Down-Effekt an der Stelle mit zu erwähnen, weil die Regelung, wie sie im Moment in ESRS ist, den Trickle-Down-Effekt eher befördert, statt ihm entgegenzuwirken. Das würde ich mit aufnehmen und ansonsten diese Formulierungen so lassen, wie sie sind. Also, ja, es ist festgestellt, dass das keine Konsensmeinung ist. Okay, dann.
Ich habe noch mal eine Frage. Da ist jetzt ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bezieht sich das ja auf die komplett, also auf die Wertschöpfungskette, aber es wird nicht gesagt, sozusagen ab welchem Punkt der Wertschöpfungskette, oder? Ist das richtig?
Auf welchen Punkt der Wertschöpfungskette wird hier nicht eingegangen?
Vielleicht wäre das noch eine Möglichkeit, ne? Also dass man sozusagen vielleicht die ich sag mal, den Anspruch der Angemessenheit sozusagen zumindest für, also ich sag mal, den näherliegenden Teil der Wertschöpfungskette festschreibt.
Dann müssen wir uns aber wieder von unserem risikobasierten Ansatz verabschieden, den wir eben diskutiert haben. Ne? Dann kämen wir wieder da in eine schwierige Situation rein. Das muss man sicherlich jetzt nochmal abwägen. Wenn man ja sagt, will man den hinteren Teil der Wertschöpfungskette unter Umständen verlieren dann, ne?
Nee, also nicht verlieren. Also nur wenn man jetzt sagt, für den hinteren Teil praktisch muss dieser sozusagen Grundsatz des angemessenen Aufwands nicht gelten, so wie es ja hier im Vorschlag auch gesagt ist. Aber das darf doch vielleicht nicht für weiß ich nicht, Tier 1 und 2 gelten. Das meine ich nur.
Ja, aber ich glaube, das Fragebogenproblem und Kati, korrigier mich, das Fragebogenproblem resultiert ja oder das stellt sich ja gerade bei Tier 1 und Tier 2 dar.
Definitiv, das ist so. Und okay. Die Frage ist auch wirklich, welche Daten man benötigt. Ne? Also was ja noch, ich weiß nicht, inwieweit ihr das vielleicht schon diskutiert hattet, dass man ja auch sagen kann, die Unternehmen sollen die verfügbaren Informationen nutzen, zum Beispiel die freiwillig zur Verfügung gestellt werden durch den VSME oder einen ähnlichen Standard. Also dass man dort wirklich nochmal sagt, soweit das verfügbar ist, vielleicht ist das auch das, was du meinst, Alexandra, dass man jetzt nicht sofort sagt, ihr könnt sofort mit Schätzen anfangen, sondern dass man sagt, sofort, sofern Informationen verfügbar sind, sollte man die auch nutzen, aber dass man eben diesen Prozess von ich schicke meine ganzen Fragebögen raus, dass man da wirklich die Erleichterung schaffen kann. Und sofern Unternehmen Informationen, zum Beispiel weil es branchenüblich ist, bereitstellen, sofern sie vielleicht bei Plattformen bestimmte Informationen hochgestellt haben oder Nachhaltigkeitsberichte erstellt haben, dass man sagt, greif bitte, sofern möglich, auf diese Informationen zurück. Aber eben die Frage dieser Burden, die betrifft auch schon Tier 1, also die Fragebogen.
Also vielleicht ist es doch ein leicht abgehendes Verständnis dann von Reasonable Effort in dem Zusammenhang auch, oder? Also letztendlich, ich muss ja immer noch einen gewissen Aufwand unternehmen, um dann abzuschätzen, gehe ich jetzt mit der Fragebogen da rein oder gehe ich lieber, oder habe ich eine ausreichende Begründung dafür, jetzt auf Schätzungen überzugehen? Das ist soweit vielleicht auch die Frage nochmal an Nicolette im Sinne von hinter den Reasonable Effort zu überlegen, dass man dann mal klar beschreibt, was man in dem Zusammenhang denn zu tun hätte, dann auch um es ausreichend hinterher belegt zu haben, dass der Reasonable Effort tatsächlich stattgefunden hat dann. Ne? Also so hört sich das für mich an, dass wir das nicht negieren, sagen, da sollte jetzt nichts passieren, sondern wir gehen sofort auf die bunte Welt der Schätzungen zu, sondern dass man schon letztendlich da eine Überlegung dahinter setzt, nur dass wir diese Schwelle Richtung Schätzung nicht so zu hoch legen. Da, ne?
Ja, halt die Frage, ob dann Reasonable Effort der richtige Begriff ist.
Also, aber kann man weiter diskutieren. Also
ja. Wir können ja sagen, wir können ja den zweiten Satz nehmen. Ne? We recommend the option for value chain estimates should be more easily available. Ne? Das würde bedeuten, dass man die Hürde herabsetzt. Das heißt, dass man nicht automatisch sagt, streicht das reasonable effort. Heißt nur, es muss eine Hürde geben und die kann zum Beispiel darin bestehen, um das mal ganz einfach zu sagen, guckt euch mal vorher an, was auf Basis des VSME veröffentlicht wurde oder was sonst in irgendwelchen Datenbanken an Originärdaten zu finden ist. Na? Und das sozusagen erst danach, wenn man da nichts findet, eben auf Schätzdaten zurückgreifen kann. So würde ich den Tenor jetzt verstehen aus der Diskussion heraus.
Ja.
Und, genau. Ich sehe jetzt auch Alexandra nicken, dann hätten wir hier auch einen Konsens, so alles Verständnis dazu.
Dass man so ein bisschen, das wäre sowieso hilfreich, wenn man das so ein bisschen eher beschreibt, was das dann genau ist oder was, wo die Hürde liegt. Weil ehrlicherweise, ich weiß jetzt nicht, also bei uns in der Prüfung, man hat sich da schon auch bezogen auf Größe des Unternehmens etc. Mal mit weniger und mal mit mehr zufrieden gegeben. Also das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Ne? Der Anspruch an reasonable effort ist natürlich bei einem kleineren Unternehmen anders als bei einem globalen Player, der eigentlich das auch schon in Angriff nehmen könnte. Also das ist nicht allen eindeutig. Ne? Das heißt, ich glaube, der Prüfer passt das, diese Latte auch an.
Aber
Kathi?
Dazu vielleicht noch einen Gedanken. Also diese Latte wird angepasst, je nach Unternehmensgröße. Das bedeutet dann aber trotzdem, wenn das Unternehmen groß ist und dann deswegen auch ein anderes Niveau von Reasonable Effort aufweisen könnte, dass das dann eben zu diesem Trickle-Down-Effekt führt.
Und ja, das habe ich auch.
Genau. Und letztendlich, das ist ja nur mal ein Status quo, den wir gerade betrachten, um das nochmal zur Erinnerung zu rufen. Das haben wir eben in einer anderen Diskussion ja auch schon gehabt. Wir haben das Thema, sobald wir diesen Value Cap, Chain Cap sehen, da müssen wir nochmal wieder ran und nochmal diskutieren, wie der genau ausgestaltet ist und was das bedeutet in dem Zusammenhang. Ne? Mhm. Wir werden sicherlich dann auch Situationen erleben, wo man sagt, da kriegen wir auch per se systemimmanent schon gar keine Informationen mehr. Gegebenenfalls, wo man auch mit umgehen muss und darauf reagieren muss. Und da wird dieses Thema Schätzung nochmal umso bedeutsamer werden, wahrscheinlich, wenn ich sage, ich komme da sonst gar nicht an irgendeine Art von Daten, letztendlich, wo ich dann da was dazu sagen möchte, überhaupt dahin, weil ich einfach dann systemimmanent schon gewisse Begrenzungen habe. Das müssen wir uns, wie gesagt, nochmal genau angucken, wenn wir die CSRD 1 auf der Ebene praktisch der Gesetzgebung, wenn das immer so in Stein gemeißelt ist im Rahmen von Gesetzgebung, das nochmal zu überlegen, was bedeutet das eigentlich hinterher für diesen Informationsfluss und wie kann man den vernünftigerweise sicherstellen. Einerseits die Unternehmen nicht zu sehr zu belasten, sage ich, frage jetzt alles Mögliche, wo gehe ich da sinnvollerweise mit Schätzungen rein und gleichzeitig, wie gesagt, damit auch zu respektieren, es gibt dann die Sphäre, was eben Kathi Beiersdorf genannt hatte, unten, ich möchte nicht alle 20 Fragebögen auf dem Tisch haben, die mich dann wiederum Sachen fragen, die hinterher vielleicht dann doch keinen so richtig interessieren. Dann, ne? Und da müssen wir sicherlich nochmal dran, wenn wir diese Level 1, wenn das ausgewürfelt ist, mit Blick auf eine gesetzliche Regelung in CSRD selber.
Gut, ich versuche dann nochmal zusammenzufassen, damit wir Klarheit alle Mann haben, was unter der 8 jetzt empfohlen wird. Also es wird folgendes im Vergleich geändert zu dem, was wir hier sehen. Wir sprechen uns nicht für eine Streichung dieser Kondition oder Bedingung aus, sondern sagen, dass die Möglichkeit auf Schätzdaten zurückzugreifen deutlich vereinfacht werden muss. Und dass, bevor man auf Schätzdaten zurückgreift, wie man das jetzt formuliert, das muss ich mir nur überlegen, bevor man auf Schätzdaten zurückgreift, erst prüfen muss, ob irgendwelche Informationen öffentlich verfügbar sind, idealerweise auf Basis des freiwillig anwendbaren Standards oder in anderen Datenquellen. So würde ich das verstehen. Ach so, und dann kommt noch diese Bemerkung mit dem Trickle-Down-Effekt noch mit dazu, was sozusagen ein Argument dafür ist, dass diese Hürde deutlich zu hoch ist. Okay, es widerspricht keiner. Ich habe zwei Daumen gesehen. Gut, dann würde ich das mal so festhalten. Ich habe jetzt aber noch eine Frage. Was hat denn das jetzt für Auswirkungen auf unsere Reasonable Effort Betrachtung im Zusammenhang mit der Double Materiality Analysis bei der Position 6, glaube ich, war das? Wo wir über das Zusammenwirken ursprünglich von CSDDD und CSRD gesprochen haben, aber dann gesagt haben, nee, wir meinen eigentlich was ganz anderes, nämlich die Double Materiality Analysis und die Tiefe der Wertschöpfungskette.
Ja, das hatten wir ja schon mal betrachtet und dann hatten wir diesen Punkt festgehalten, dass grundsätzlich das Instrument zu sagen, okay, man hat, das ist ja, Entschuldigung, aber Nicolette hat ja schon ein paar Fragezeichen dran gemacht, aber wäre für mich ein Ausdruck praktisch, der, dass man zumindest grundsätzlich sagt, dass das Thema Reasonable Effort in dem Zusammenhang mildernd wirkt. Aber da könnten wir insoweit auf die Suggestion 8 auch verweisen, meines Erachtens, wenn man jetzt sagt, wie wir dies genau verstehen würden dann. Ne?
Okay. Das bedeutet, dass man auch in der 8, in der 6 eigentlich ein bisschen runtergehen muss von dem Niveau.
Wir können das an die das zu 9,7 machen, dass man es irgendwie thematisch zusammenpacken würde, hintereinander.
Ach so,
in der dann, Umgruppierung. Dann können wir zum Schluss nochmal drüber unterhalten. Also wie wir die,
ja, das ist die Umgruppierung. Die Änderung, ja, okay, gut.
Tendenziell würde ich es dann näher aneinander rücken, weil es thematisch das gleiche Thema einzählt, zahlt.
Ne? Ja. Gut, dann bleiben uns noch zwei übrig und das nächste ist wahrscheinlich eins derjenigen, was man weiter vorne in der Aufzählung der Punkte bringen sollte, nämlich der Frage oder nicht der Frage, sondern eigentlich dem Wunsch, den Prinzipien, die ja dem Grunde nach in ISS angelegt werden oder angelegt sind, deutlich mehr Raum und Bedeutung beizumessen, als es im Moment der Fall ist. Ja, wir verweisen hier auf den Anhang 1 in ESRS 1, wo die Qualitative Characteristics stehen und sagen, ja, die stehen da, aber die haben eigentlich überhaupt gar keine Bedeutung in den ESRS. Und deswegen sehen wir uns eigentlich mit dem Problem konfrontiert, dass wir in der Struktur und auch in der Art der Darstellung beispielsweise des Berichtes wenig machen können, sondern uns im Grunde genommen so an den Ablauf der ESRS auch halten müssen. Wir sprechen uns dafür aus, dass diese Prinzipien eine übergeordnete Rolle bekommen sollen, sagen auch, das Prinzip der Faithful Representation ist nicht unbedingt dasjenige, was richtig ist an der Stelle, sondern es müsste Fair Presentation eigentlich heißen und auch sein. Und das Ganze muss auch noch komplementiert werden durch ein Substance-over-Form-Konzept, damit in der Darstellung her die Freiheiten bestehen, den Nachhaltigkeitsbericht so auszugestalten, wie das unternehmerische Tun tatsächlich funktioniert. Genau, was wir auch noch sagen, und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ich glaube, dass man die Nummer 9 eher an Nummer 1 oder 2 oder 3 bringen soll, dass man mit diesem Punkt auch eine Reihe oder wenn nicht sogar alle der dann, wenn es umgruppiert ist, nachfolgenden Punkte auch adressieren kann oder begründen kann, weil die sich nämlich auch automatisch ganz oft daraus ergeben, dass man diesem Prinzip der Fair Presentation und Substance over Form ein Overriding Principle oder sozusagen ein Overriding Meaning sozusagen einräumt. Jetzt mal unabhängig von der Struktur, ist der Tenor der Formulierung so, wie es der Fachausschuss auch versteht? Ich habe es gesehen, Lothar hat genickt immer mal zwischendurch. Ansonsten gibt es Anmerkungen dazu. Alexandra? Alexandra hat die Hand oben.
Okay, also ja, ich kann es absolut nachvollziehen. Ich habe nur eine, wie soll ich sagen, eine Befürchtung oder eine Sorge, dass nämlich durch zum Beispiel das Konzept Substance over Form sozusagen die Vergleichbarkeit der Berichte nicht mehr gegeben ist, also oder zumindest nicht mehr so gut gegeben ist, wie das vielleicht also anders der Fall wäre. Kann ich aber nicht so wirklich, kann ich nicht so wirklich beurteilen. Aber das würde ich so ein bisschen als Risiko sehen, was dann im Prinzip ja auch auf Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, ja und wie gesagt eben Vergleichbarkeit sich auswirken würde. Ansonsten kann ich es natürlich nachvollziehen. Ja.
Nicolette?
Ja, aber grundsätzlich, die Regeln sind ja im Grunde genommen, ne, bis auf das, was wir jetzt hier diskutieren, werden sie ja nicht verändert. Und das Das ist halt nur so eine Art overarching principle, sodass im Zweifelsfalle der Diskussion man eben auch mal die Kirche im Dorf lassen kann. Ja, und das ist eben das, was wir dann da unten schreiben. Vielleicht müsste man das bezogen auf die Prüfung nochmal konkretisieren. Denn wir sprechen ja immer von diesem entweder True and Fair View Ansatz oder dann im Gegensatz, im Moment haben wir diese sogenannte sprechen immer von einer Komponentenprüfung, wo wir jedes Disclosure Requirement einzeln prüferisch würdigen müssen. Wir schreiben jetzt hier unten in dem einen Satz, beziehen wir uns auf den Prozess der DMA beispielsweise. Das weiß ich gar nicht, ob ich das so arg in den Vordergrund stellen würde, sondern eher das Thema dieser separaten prüferischen Würdigung der Disclosure Requirements, was wir jetzt wenn wir so ein übergeordnetes Prinzip hätten, dann nicht mehr hätten.
Ja, das ist ein Beispiel für den Holistic Approach, den wir in diesem Absatz ansprechen.
Ja, aber vielleicht meinen wir auch, could achieve a more holistic approach to assessing the reporting, weil, also ich meine, der Prüfer erstellt ja nicht den Bericht.
Okay.
Das wäre nur eine Feinheit. Also dass wir quasi erstmal in der Erstellung, okay, gelten erstmal die ESS-Regeln, wie sie gelten. Und dann gibt es aber dieses overarching principle. Und das heißt eben, dass der Prüfer dabei die Handhabe hat, in der prüferischen Beurteilung auf das Gesamtbild des Berichtes auch ein Stück weit abzustellen und nicht auf jedes einzelne Disclosure Requirement in sich. Ja. Ich weiß halt nicht, ob das, also konzeptionell funktioniert, dass man das so einbaut. Ne? Das war ja schon in der Vergangenheit in der Diskussion und so wie ich das verstanden habe, gab es ja auch Vertreter, die gesagt haben, naja, das geht doch sowieso aus den ESRS hervor, was wir als Prüfer nicht so empfunden haben und deswegen immer ganz klar von der Komponentenprüfung gesprochen haben, die erforderlich ist. Genau, aber ich würde den Punkt auf jeden Fall mit reinnehmen, nur vielleicht hier in dem Wording noch so ein bisschen was.
Ich glaube, der Punkt, was ja Thomas Schmutz auch beschrieben hat, dass man sagt, die Qualitative Characteristics hat man sich zwar gerne als Schmuck um den Hals gehangen, aber letztendlich sie dann auch nicht so gelebt wahrscheinlich, wenn man jetzt sagt, wie ist das ganze Ding denn aufgesetzt? Und so haben die Prüfer ja auch reagiert, wenn man sagt, wir machen so einen Komponentenansatz. Wenn man das nicht klar gesehen hat, dass man dann auf so einen Ansatz einschwenkt und der einen dann auch wiederum limitiert, was das eigene prüferische Tun ausmacht dann. Ne?
Genau.
Und wenn wir das hier nochmal adressieren, wäre das wahrscheinlich nicht schlecht. Und ich habe das auch so wahrgenommen, Nicolette, das war ja auch noch eine Forderung des IDWs irgendwann mal gewesen, diesen True and Fair View Grundsatz auch tatsächlich einzuführen. Wenn man sagen, ne? Also ja, deshalb würde ich mal sagen, wird das schon nochmal in die Landschaft passen, dass so jetzt.
Ja, ich würde aber trotzdem, was ich glaube, das kommt auch auf einen Konsens stoßen. Ich würde dieses Particular Process des DMA, das würde ich dann nicht mit reinnehmen. Auch wenn ich weiß, ich habe in der Berlin-Sitzung, glaube ich, gesagt, weil wir ja explizit, also wir müssen ja explizit ein Urteil auf diesen Prozess ausstellen. Und deswegen guckt sich der Prüfer sehr genau diesen DMA-Prozess an. Das ist aber nochmal eine andere Kiste. Das würde ich jetzt hier nicht vermischen. Ja, weil das ist für mich wieder, wie kann man die DMA möglicherweise vereinfachen? Also ich würde dieses Thema, dass ich im Vermerk jetzt nicht explizit den Prozess erwähnen muss, hier nicht in diese Thematik True and Fair View mit aufnehmen, ehrlicherweise. Weil ich glaube, das würde vielleicht für den einen oder anderen aus der Prüferbranche kann ich mir vorstellen, auch bei uns im Haus vielleicht etwas verstörend wirken, wenn wir das so reinschreiben.
Was ist denn eher dann der Komponentenansatz, den wir jetzt hier aufs Korn nehmen?
Ja, genau. Richtig, genau. Und das ganze Thema, wie kann man jetzt die DMA vereinfachen? Und natürlich, oder wie kann man es vereinfachen? Sagen wir mal so, wenn die DMA jetzt per se erstmal vereinfacht wird und weiß ich nicht, dann auch nicht mehr gesagt wird, Severity muss ich jetzt immer ganz strikt in Pay Scope, Irremediability aufteilen und so weiter, wenn das wird ein bisschen gelockert, dann wird das natürlich in der Prüfung auch dazu führen. Und was ich nur damals gesagt hatte, ist, weil der Prüfer ja explizit diesen Prozess bestätigt, guckt er halt so sehr auf den Prozess. Nur das ist glaube ich, jetzt nicht das Hauptthema und an der Stelle würde ich es nicht vermischen und ich würde hier einfach nur das Thema Tool-Interview-Komponenten versus Komponentenansatz thematisieren. Sonst konzentriert sich die ganze Diskussion dann auf dieses Prozessthema, wo dann ja häufig die Prüfer sagen, naja, wir prüfen ja lieber Prozesse als irgendwelche Ergebnisse und wir finden das eigentlich nicht gut, wenn es gestrichen wird. Also von daher würde ich es einfach halt halber hier an der Stelle mal rausnehmen, aber das andere nochmal vom Wording her ein bisschen schärfen.
Ja, machen wir so. Können wir gern rausnehmen und stattdessen auf den Komponenten, die Komponentenperspektive gehen. Und das kann man ja einfach umschreiben. Eben statt jedes einzelne Disclosure Requirement und dessen Befolgung einzeln zu verproben oder anzusehen. Ne? Ich glaube, das trifft das ganz gut.
Also auf Deutsch heißt es immer die prüferische Würdigung eines jeden einzelnen Disclosure Requirements.
Separate prüferische Würdigung jedes einzelnen Disclosure Requirements. Okay.
Ja. Und mit dem Ergebnis, dass eben, wenn ich bei einem Disclosure Requirement dann einen wesentlichen Fehler habe, der nicht korrigiert wird, ich eben auch immer Gefahr laufe, dort für dieses Disclosure Requirement eine Einschränkung zu kassieren. Ja? Und dieses Risiko reduziere ich halt, wenn ich den den True-Interview-Ansatz habe. Weil ich sage, ich gucke halt, wenn insgesamt alles richtig gemacht wurde und ich habe an einer Stelle jetzt mal irgendein, was aber in Summe unter Betrachtung eines True-Interview unwesentlich ist und nicht bezogen auf das Disclosure-Requirement unwesentlich, wie es ja jetzt ist, dann führt das, glaube ich, doch zu weniger Prüfungsaufwand, gerade bei so kleinteiligen Sachen und auch eben weniger Herzinfarktmomenten, weil jedes kleine Element kann ja dann im Grunde so ein Ding zum Kippen bringen. Und das Wichtige ist ja, dass man letztendlich, die Unternehmen wollen ja auf jeden Fall einen uneingeschränkten Vermerk, denn ein eingeschränkter Vermerk im globalen Kontext, ja, da steht halt dann nur Qualified Opinion und das, da liest schon keiner mehr weiter, dass im Grunde das jetzt nur den Datenpunkt XY bezogen auf das und das betrifft, sondern da ist, glaube ich, dann große Gefahr, dass dann das in so eine Schublade gepackt wird und das wäre nicht gerechtfertigt.
So, jetzt habe ich noch zwei Handmeldungen in der Warteschlange und die möchte ich gerne auch noch zu Wort kommen lassen. Sebastian zuerst. Noch hören wir nichts.
Entschuldigung. So, jetzt. Hier wird ja von Fair Presentation und Faithful Representation gesprochen. Faithful Representation ist ja der Begriff, der in ESRS verwendet wird. Mir war dieser Unterschied oder der Unterschied, der hier benannt wird, gar nicht so klar. Für mich war das eigentlich eins. Ich habe mal bei S1 nachgeguckt. Die benutzen also beide Begriffe, wobei ich auf die Stelle jetzt nicht nachprüfen konnte, ob dann in S1 jeweils was anderes gemeint wird. Also nochmal, für mich sind das Synonyme. Wenn ihr aber hier Unterschiede seht, dann meine ich, sollte man die hier erläutern, weil in dem zweiten Absatz eben nur Faithful Representation und Fair Presentation genannt wird, ohne jetzt zu erläutern, warum denn das Fair Presentation Prinzip besser ist.
Ja, das Problem ist ja immer, wenn man zwei verschiedene Begriffe verwendet und das Gleiche nimmt, immer Restzweifel bleiben, ob das Gleiche gemeint ist.
Ja, gut, dann sollte man vielleicht sagen, dass man klarstellt, dass das dasselbe ist.
Ja, das steht auch drin. Genau, so steht es auch drin.
Und ich nicht jetzt sagen, betont doch hier das Fair Presentation Prinzip, sondern man sollte mal sagen, ja, stellt klar, dass es das Gleiche ist, dasselbe ist, Entschuldigung.
Should be clearly aligned with the principle of fair presentation, so haben wir reingeschrieben.
Yeah, that means that it's currently not aligned.
Es soll klargestellt werden, dass es aligned ist, damit die Restzweifel ausgeräumt werden, dass es nicht aligned sein könnte. Weil das Problem, was wir immer wieder hören, dass wenn man für ein und dasselbe Wort oder für eine dieselbe Bedeutung unterschiedliche Begriffe nimmt, dass dann immer Restzweifel bestehen, ist es das Gleiche oder ist es nicht das Gleiche?
Also ISRS benutzt nur diesen einen Begriff. S1 genau. Benutzt beide Begriffe. Müssen wir vielleicht S1 ändern mit ISRS? Aber ich stelle es anheim als Überlegung, weil ich den Unterschied nicht gesehen habe und auch nicht die Probleme, die dadurch entstehen. Vielleicht kann man noch betonen, dass es noch mehr als übergeordnetes Prinzip, aber das steht ja hier drin, wobei ich es bisher auch so verstanden habe. Die Konsequenzen, die jetzt angesprochen wurden, die Probleme, weiß ich auch nicht, ob das dann jetzt Umsetzungsprobleme sind oder tatsächlich Probleme des Standards sind, aber das ist nur meine persönliche Meinung.
Danke, Sebastian. Dann noch Lothar.
So, jetzt müsste es klappen.
Ja.
Drei kurze Sätze, nochmal die Bekräftigung, das möglichst weit nach vorne, wenn möglich sogar an die erste Stelle zu setzen. Zum Zweiten nochmal unterstrichen, Erhöhung der Prozesssicherheit auf Seiten von Anwendern und von Prüfern. Das ist das Argument, was von der Nicolette genannt wurde. Das würde ich auch nochmal unterstreichen. Und ich würde auch nochmal, das wurde ja ganz am Anfang genannt, Stichwort Vergleichbarkeit, die hervorragende Studie vom DSC und Deloitte sollte gegebenenfalls dann auch nochmal auf andere Länder oder mit anderen Berichten aus anderen Ländern verglichen werden. Weil da habe ich insbesondere bei dem Aspekt Substance over Form doch deutlich mehr Freiheitsgrade, also es wurden deutlich mehr Freiheitsgrade wahrgenommen in der Berichterstattung. Und ich glaube, hier würden wir uns sozusagen von der nationalen auf der europäischen Ebene auch noch anschlussfähiger machen. Also von beiden Seiten wird das Argument auch funktionieren. Danke.
Okay. Dann versuche ich mal zusammenzufassen. Der Tenor der Empfehlung 9 ist okay so, kann so bleiben. Wir würden im Wording, was die Prüfersicht angeht, noch ein bisschen was anpassen. Unter anderem, dass wir nicht auf die DMA abstellen, sondern auf die separate prüferische Würdigung der einzelnen Disclosure Requirements, der sich bei einer stärkeren Gewichtung der Prinzipien zurückgedrängt würde, sondern, habe ich das richtig ausgedrückt, also bei einer stärkeren Gewichtung der Prinzipien müsste man nicht sozusagen so stark die einzelnen Disclosure Requirements einer prüferischen Würdigung unterziehen. Ich glaube, so war es gemeint, Nicolette, richtig? Genau.
Komponentenprüfung wäre vielleicht noch.
Ja.
Das hat sich so etabliert, wobei ich gar nicht weiß, wie wir das im Englischen bezeichnen.
Ergibt sich aus eurer Sicht noch ein Änderungsbedarf auf Grundlage dessen, was Sebastian eingeworfen hat? Sehe ich jetzt erstmal niemanden. Dann würde ich jetzt zum letzten Punkt kommen und das ist das Thema der Interoperabilität mit der mit den ISSB-Standards. Wir sagen zunächst mal, dass wir uns der großen Anstrengung bewusst sind, die EFRAG und ISSB gemeinsam unternommen haben, um die Interoperabilität klarzumachen und die auch zu dokumentieren durch den Interoperabilitätsleitfaden. Und äußern unsere Hoffnung, dass das auch weiterhin der Fall ist und unter der Maßgabe, dass es zwischen den beiden Standards ja nun doch bestimmte Themen gibt im Detail, die jetzt nicht dazu führen, dass man E1 automatisch auch S2 erfüllt, dass man diese Lücke nach vorne hin weiter schließt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den wir da unten noch in dem letzten Absatz vor dem Kasten bringen, ist, und das ist vor dem Hintergrund des Vorschlags der Europäischen Kommission zu sehen, dass die sektorspezifischen ESRS nicht entwickelt werden, dass sich EFRAG darauf konzentrieren soll, was die sektorspezifischen Aktivitäten angeht, auf die Überarbeitung der SESB-Standards zu fokussieren und dort entsprechend durch Mitwirkung, Stellungnahmen etc. pp. Gestaltend mitzuwirken, so wie wir das von EFRAG auch in Bezug auf die IFRS, auf die Financial Reporting Standards kennen. Ja, das ist es im Wesentlichen. Gibt es dazu Rückmeldungen von euch? Sehe ich erstmal nicht. Doch, Klaus? Nee, war ein Fall. Ich
würde eigentlich den Daumen hoch machen.
Ach so. Gut, jetzt hast du den Daumen gesagt. Ist auch okay. Gut, dann können wir die Nummer 10 so lassen. Gut, das heißt, wir sind jetzt mit diesem Dokument einmal von vorn bis hinten durch. Ich habe, glaube ich, bis auf die eine Sache, die mir Georg nochmal erklärt, ein ganz gutes Verständnis darüber, was wir...
Ich helfe, wo ich kann, Thomas. Ich helfe,
ja,
wo
ich genau. kann. Ich habe jetzt noch ganz kurz noch im Blick auf das, was in den Coverletter reinkommt, nach unserer Vorstellung. Wir würden in dem Coverletter, also in dem Anschreiben, noch adressieren, dass nicht nur eine Reduktion der Datenpunkte, sondern auch die Erhöhung der Praxistauglichkeit notwendig ist. Dass wir die Notwendigkeit sehen, mehr Flexibilität bei der Berichterstattung zu geben, was sich auch in dem ganzen Positionspapier von 1 bis 10 ja auch mehr oder weniger widerspiegelt, damit die Berichterstattung an den tatsächlichen Umständen und am tatsächlichen Verhalten der Unternehmen ausgerichtet werden kann. Ich habe früher mal gelernt, dass Reporting follows Business und nicht umgekehrt. Das würde sozusagen in dieses Horn sozusagen stoßen. Dass zweckmäßige Informationen in einer adressatengerechten Art und Weise bereitgestellt wird und dass auch über die Transformationswirkung der Unternehmen angemessen berichtet wird. Dazu sind Berichtsvorgaben notwendig, die eben eine ausgewogene Berichterstattung von Risiken und Chancen und positiven als auch negativen Auswirkungen zur Folge hat. Das wären die Ideen in Bezug auf die Überarbeitung der Standards selbst. Ich würde auch noch eine Bemerkung in den Coverletter mit unterbringen, dass wir schon ein hohes Interesse daran haben, dass bei aller gebotenen Eile und Notwendigkeit auch der Due-Prozess entsprechend eingehalten wird und man auch das Thema öffentliche Konsultationen nicht per se ausschließt oder am besten gar nicht ausschließt. Ich sehe einen Daumen von Christian. Gibt es irgendwelche Punkte, die da raus sollen oder zusätzlich rein sollen in das Anschreiben? Das scheint mir dann nicht der Fall zu sein. Dann würde ich jetzt auch mal die Aufzeichnung hier beenden. Und dann hätten